Es werden Menschen kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Es werden Menschen kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Mit dem Wochenspruch aus Lukas 13 darf ich euch alle heute Morgen zum Gottesdienst am dritten Sonntag nach Epiphanias begrüßen. Besondere Grüße gehen an unseren Dekan, André Best. Schön, dass du heute bei uns bist und den Gottesdienst mit uns feiern wirst. Wir sind heute zusammengekommen zum Gottesdienst feiern und zur anschließenden Gemeindeversammlung. Es geht um unser Thema Nachbarschaftsraum, wo wir alle von betroffen sind. Wir wollen neue Informationen teilen und darüber sprechen. Folgendes ist für die Woche abzukündigen. Morgen um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis in Medenbach. Um 20 Uhr trifft sich hier auch der Kirchenchor. Am Dienstag um 16.30 Uhr findet der Konfirmandenunterricht statt. Am Donnerstag um 19 Uhr ist CVJM Tischtennis hier in Medenbach. Am Freitag um 9 Uhr findet das Bibelwalking statt. Treffpunkt wie gewohnt, Hofgut Neustadt in Breitscheid. Um 17.30 Uhr trifft sich die Jungschar, ebenfalls in Breitscheid, und um 20 Uhr das CVJM Florball. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach, die Pfarrer in Ruhe Friedrich Wilhelm Wieneck mit uns feiern wird. In diesem Gottesdienst seid ihr herzlich zur Abendmahlfeier eingeladen. Die Kindergottesdienste treffen sich am kommenden Sonntag jeweils um 11 Uhr in Breitscheid und in Medenbach. Die Kollekte vom Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche betrug 555 Euro und war für die Evangelische Allianz bestimmt. Ganz herzlichen Dank für alle Spenden. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Der heutige Sonntag ist auch Bibelsonntag. Der Bibelsonntag soll die Bibel als das alle Christinnen und Christen verbindende Buch wieder bewusst und neu ins Zentrum stellen. Deswegen erbitten wir die heutige Kollekte auch für das Bibelhaus Erlebnismuseum in Frankfurt. Dann habe ich noch ein paar Informationen. Hier in Medenbach bis zum 17. Februar findet im DGH ein Winterspielplatz der FEG Medenbach für Kinder von bis zu 4 Jahren statt. Er ist immer montags von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr und dienstags von 15.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Da nur begrenzt Plätze vorhanden sind, ist eine Anmeldung bei Mona Diel erforderlich. Ein Flyer, der hängt am Ausgang. Während dieser Zeit fällt die Krabbelgruppe Minimäuse in der Kirche aus. Der Thomas Kretz hat wieder 2 Bücher zum Reinschauen draußen auf den kleinen Tisch gelegt. Stille Zeit mit Gott, Band 2 und Band 3. Das Taschenbuch ist für 18 Euro erhältlich. Das ist mit einem festen Einband. Und wer ein Buch haben möchte, der kann sich in die Liste eintragen. Bitte schreibt euren Namen und den Preis des Buches dahinter, damit man weiß, um welche Art Buch es sich handelt, also um Taschenbuch oder Hardcover. Nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Und wir singen das erste Lied.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns miteinander und im Wechsel Verse aus Psalm 67 sprechen. Sie finden ihn vorne an der Leinwand. Ich beginne mit den vorgerückten Zeilen, darf Sie bitten, die eingerückten Verse zu sprechen. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz leuchten. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir alle Völker. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir alle Völker. Es segne uns Gott. Kommt, lasst uns anbeten.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ja, wie oft kreisen sich unsere Gedanken nur um uns, um unsere Strukturen, um unsere Sorgen, um das, was uns beschäftigt. Wir machen und schaffen und tun und so manches Mal vergessen wir dich dabei. Dabei bist du uns treu und wirst unsere Wege wohl machen. Vergib, wo wir das im Trubel des Alltags vergessen. Und darum bitten wir, Herr, erbarme dich.
Christe, erbarme dich. Erbarm dich über uns.
Der Apostel Paulus sagt es uns zu. Wir dürfen uns freuen, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und darum Lob singet Gott und erhebet seinen Namen. Unser Gott, wir kommen in diesen Gottesdienst mit dem, was uns das Herz schwer macht. Mit dem, was uns Sorge bereitet und was uns drückt. Mit dem, was uns unruhig schlafen lässt. Guter Gott, wir kommen in diesen Gottesdienst mit dem, was uns das Herz leicht macht. Mit dem, was uns freut. Mit dem, worüber wir uns freuen. Womit auf das wir uns freuen. Wir kommen so, wie wir sind. In Freude und Leid. Und wir legen alles vor dich und bitten dich, nimm du es an dich, denn du bist treu. Du wirst uns Wege bereiten durch Leid und durch Freud, willst unsere Trauer verwandeln in Freude und unsere Freude in Zuversicht. Und darum bitten wir dich, segne uns, diesen Gottesdienst, unser Hören und Reden und Singen. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder. Amen. Wir hören auf die Schriftlesung. Sie steht im Johannesevangelium, Kapitel 4, die Frau am Jakobsbrunnen.
Ich lese aus der Neues Leben Bibel. Johannes 4, Vers 5 bis 14. Er kam zu der samaritanischen Stadt Sichar, in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: "Bitte gib mir zu trinken." Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte: "Du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben?" Jesus antwortete: "Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt: 'Gib mir zu trinken,' dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer," entgegnete sie, "und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwas Größeres als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten?" Jesus erwiderte: "Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich, und seien fröhlich die Inseln, so viele ihrer sind." Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Gemeinsam mit der Christenheit in aller Welt wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen, und ich darf Sie bitten, dort, wo es möglich ist, sich dazu zu erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Warum feiern wir nicht gemeinsam? Wir hören die Band und singen mit. Der Predigtext für diesen Sonntag, der überschrieben ist mit dem Thema Die grenzenlose Liebe Gottes, steht in der Apostelgeschichte im 10. Kapitel. Und ich würde uns die Verse gerne vorlesen. Da heißt es: Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Kurz zur Erklärung: Petrus hat Besuch bekommen bei sich zu Hause, was ganz spannend ist. Da kommt eine Delegation mit einer Bitte, die sie jetzt vortragen. Die Männer aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf beim ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich holen lassen soll in sein Haus und hören, was du dazu zu sagen hast. Da rief Petrus die Männer herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen, fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm ins Haus zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Und darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. Und so frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Und Cornelius antwortete: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich und um die 9. Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann vor mir mit leuchtendem Gewand, und er sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Und da sandte ich sofort zu dir. Und du hast gut daran getan, dass du gekommen bist. Und nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da ist einer mächtig herausgeholt worden aus seiner Wohlfühlzone. Ich weiß nicht, wo ihre Wohlfühlzone ist. Ich habe meinen Sohn gefragt, 10 Jahre alt, wo ist deine Wohlfühlzone? Und er sagte: Mein Zimmer, mein Reich. Ihre Wohlfühlzone ist vielleicht ihr Haus, ihre Wohnung, ihr Wohnzimmer, ihr Schreibtisch vielleicht, ihr Büro, wer weiß. Vielleicht dort, wo Menschen sind, die sie im Herzen tragen. Aber Fakt ist, so sagt die Psychologie, wir haben alle unsere Wohlfühlzonen, Gott sei Dank. Das ist ja gut, dass wir Orte haben, an denen wir uns wohl und sicher fühlen. Manchmal gibt es gesellschaftliche Konventionen und religiöse Regeln, die Wohlfühlzonen definieren und sagen, wo keine Wohlfühlzone ist. Meine Großmutter, Gott hab sie selig, sagte zu mir mit erhobenem Zeigefinger: Junge, Christenmenschen haben auf dem Fußballplatz nichts verloren. Ich sehe einige nicken, ich sehe andere mit dem Kopf schütteln. Willkommen in der fragwürdigen Rede des Neopietismus in unserem Dillkreis, aus dem auch ich stamme. Fußball und Christsein gehen nicht zusammen, was sehr schade ist, weil ich fürchterlich gerne Fußball mag. Kartenspielen tut man nicht, was sehr schade ist, weil ich fürchterlich gerne Skat gespielt habe früher. Das hat mich dazu geführt, mich mit meinem Glauben auseinanderzusetzen. Dahinter steckt ja der Gedanke, dass das gefährliche Orte für den Glauben sein könnten, wo man vielleicht vom rechten Weg abkommen könnte. Ich kann das pädagogisch sehr gut nachvollziehen. Manchmal hat es aber auch den gegenteiligen Effekt bei jungen Leuten, dass man diese Bereiche und Orte eher interessant macht, weil das Verbotene natürlich seinen Reiz hat. Sie kennen alle die Geschichte von Adam und Eva. Petrus jedenfalls war es untersagt, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen. Eine gängige Regel im Judentum. Petrus, der sich als Christ verstand, aber ja immer noch auch als Jude, beides, für ihn war es eigentlich nicht erlaubt, in das Haus eines Römers zu gehen, ausgerechnet auch noch eines Römers, die verhassten Invasoren des eigenen Landes. Aber er überwindet seine Sorge, seine Wohlfühlzone, seine Prinzipien und macht sich auf den Weg. Petrus lernt, dass Gottes Geist auch noch hinter seiner Vorstellungskraft wirken kann. Und was sich heute so selbstverständlich für unsere Ohren anhört, ist es gar nicht. Wir dürfen als Christenmenschen eigentlich doch überall hingehen, wo wir wollen. Aber wir tun es nicht. Manchmal aus gutem Grund, manchmal aber auch, weil wir so erzogen worden sind, manchmal auch aus Prinzip. Manchmal auch aus Angst. Es gibt einen Satz, den ich bin jetzt ungefähr knapp 3 Jahre Dekan und einen Satz habe ich, glaube ich, am meisten gehört in allen Kirchenvorstandssitzungen und auf Gemeindeversammlungen. Wissen Sie, lieber Herr Dekan, wir brauchen hier unseren eigenen Gottesdienst, weil die Leute fahren ja nicht. Diesen Satz finde ich ganz spannend, die Leute fahren ja nicht. Die Leute fahren nämlich ständig. Sie fahren zum Arzt, sie fahren zum Einkaufen, sie fahren zum Arbeiten, sie fahren zu Freuden, sie fahren zu Konzerten, sie fahren überall dorthin, wo sie hin möchten. Das ist doch wunderbar, dass wir fahren können. Aber zum Gottesdienst fahren sie offensichtlich nicht. Dabei stimmt es gar nicht. Wie viele fahren? Wie viele sind heute aus Breitscheid hier? Winken Sie mal auf, die Breitscheider. Ja, hallo, Halleluja, das ist die Hälfte, schätze ich mal. Wie viele sind aus Medenbach? Ja, das könnte die andere Hälfte sein. Ist jemand aus einem anderen Ort? Genau. Woher? Toll. Aber die Leute fahren gar nicht, müssen Sie wissen. Ich bekomme es ja so ein bisschen mit. Ich habe ja die große Freude, immer an anderen Orten zu sein. Und ich sehe ganz oft Menschen, die kommen aus anderen Orten, die sich auf den Weg gemacht haben, so wie Sie heute Morgen. Nicht mit dem Schlitten, Gott sei Dank, von Breitscheid runter, mit den Schlittschuhen, sagte jemand, es ist so glatt. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Warum? Weil es Ihnen wichtig ist. Weil Sie Gottesdienst feiern wollen. Vielleicht auch, weil Sie die Gemeindeversammlung sehen wollen. Wer Gottesdienst feiern möchte, der tut es. Wie viele Diskussionen habe ich als Gemeindepfarrer geführt um Uhrzeiten von Gottesdiensten? Ob um 9.30 Uhr oder um 10 oder um 11 oder abends um 18 Uhr. Wissen Sie was? Es saßen immer die gleichen Leute da, egal um wie viel Uhr. Weil wer einen Gottesdienst besuchen will, der besucht ihn. Und wer nicht besuchen will, der kommt nicht um 10, um 11 und kommt auch nicht um 18 Uhr. Ich glaube, wir sind alle schon im Herzen viel flexibler, als wir manchmal uns selber eingestehen wollen. Menschen feiern Gottesdienst, weil sie Gottesdienst feiern wollen. Ich kann das nachvollziehen, natürlich geht man am liebsten in den nahegelegensten Gottesdienst. Das ist doch klar. Aber manchmal müssen wir unsere Wohlfühlzonen verlassen. Warum feiern wir eigentlich nicht gemeinsam, haben wir gerade miteinander gesungen. Genau, warum eigentlich nicht viel öfter? Jeder für sich ist keine neutestamentliche Kategorie. Vergangenen Sonntag feierte der, jetzt muss ich auch schon aufpassen, dass ich nicht die falschen Begriffe benutze, nicht mehr Nachbarschaftsraum, sondern die Gesamtkirchengemeinde Herborn-Mittenaar-Siegbach, den Eröffnungsgottesdienst in Mittenaar-Offenbach. Die Kirche war zum Bersten voll. Das war ein so schöner Gottesdienst, ziemlich chaotisch in der Planung. Ich dachte schon, oh Gott, wie soll das werden? Es war sehr, sehr schön. Ich bekam einen Brief am Mittwoch, einen handgeschriebenen Brief. Ja, das gibt es noch. Da stand drin, ich wollte Ihnen mitteilen, lieber Herr Dekan, obwohl mein Anteil tatsächlich der geringste war, wie wunderbar dieser Gottesdienst war. Ich habe noch nie einen Brief bekommen, wo jemand mir schreibt, wie schön dieser Gottesdienst war. Wir haben eigentlich nicht viel anders gemacht, außer ihn zusammen gefeiert. Das macht doch was mit uns, wenn Kirchen voll sind. Ich wünschte, Sie könnten hier stehen, wo ich gerade stehe, und das sehen, dass fast jeder Platz in dieser Kirche besetzt ist. Das ist doch wunderbar, so soll es doch sein. Die Menschen werden kommen von Norden und Osten und Süden und Westen und sitzen am Tisch des Herrn. Sie werden kommen aus Breitscheid und Medenbach und diesen Gottesdienst miteinander feiern. Wie schön das ist. Aber eine andere Frage. Apropos Wohlfühlzonen, wir sind ja gute Christenmenschen, da geht es ja, in Breitscheid und in Medenbach und überall anders. Aber würden Sie auch in eine Moschee gehen, wenn Sie eingeladen wären? Ja? Ich bin als Gemeindepfarrer, der ich lange Jahre in Herborn war, regelmäßig zum Tag der offenen Tür eingeladen worden in einer Moschee. Es gibt in Herborn 3 Moscheevereine. Und wir haben jedes Mal im Pfarrteam lange diskutiert, ob man diese Einladung annimmt oder nicht. Der eine war dafür, der andere war dagegen. Ich bin immer gerne hingegangen. Und ich fand es eine Frage des Anstandes, wenn man eingeladen wird, auch hinzugehen. Warum denn nicht? Und habe mich gefragt, wann haben wir eigentlich das letzte Mal den Imam eingeladen zu unserem Tag der offenen Tür? Das waren gute Gespräche. Ich bin dort als Christ hingegangen und ich bin auch als Christ wieder gegangen. Ich bin auch als Christ eingeladen worden. Die haben mich nicht eingeladen, um mich zu bekehren, sondern sie haben uns eingeladen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Wer wäre ich, eine solche Einladung auszuschlagen? Ein Akt der Gastfreundschaft und des Anstandes. Und wer weiß, vielleicht soll ich ja Zeuge meines Glaubens genau an diesem Ort sein. Vielleicht möchte Gott mich genau dort haben. So wie er Petrus damals bei Cornelius haben wollte. Grenzen überwinden, so wie es die Liebe Gottes tut. Darum geht es Christus. Die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen, Sie müssen wissen und wissen es wahrscheinlich, Samaritaner waren keine Juden. Eigentlich hätte Christus mit dieser Frau am Brunnen keinen Umgang pflegen dürfen, nicht mal reden dürfen. Er tut es trotzdem. Ist die Geschichte des Evangeliums nicht eine Geschichte von der stillen Grenzüberschreitung? Denken Sie an das Ehrenraufen am Sabbat, der ja für den Menschen gemacht ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Wie oft hat Christus die Grenzen gesprengt und aufgehoben, letztlich ja auch die Grenze, die der Tod setzt. Aber Herr Dekan, die Leute fahren nicht. Ich glaube, es ist an uns und es ist Evangelium, Grenzen zu überwinden. Wir haben es uns gemütlich gemacht in den letzten Jahrzehnten in unseren Orten. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Nichts spricht gegen es sich gemütlich machen. Aber man muss überlegen, wie lange man sich's leisten kann und wie lange es auch einladend ist. Wir feiern Gottesdienste in unserem Dekanat oft mit 5 Leuten. Dann höre ich von Kirchenvorständen, ja, Herr Dekan, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, ist Christus mitten unter ihnen. Das stimmt, Christus, aber nicht unbedingt ein Pfarrer. Ja, ich war in einem Gottesdienst, das ist noch nicht so lange her, da saßen 5 Leute. Einer war ich, einer war der Organist, einer war der Küster, ein Konfirmand. Und eine Gottesdienstbesucherin. Das war ein schöner Gottesdienst, gar keine Frage. Das macht auch Sinn, ihn zu feiern, aber einladend ist es nicht. Was passiert mit Menschen, die in so einen Gottesdienst kommen und sagen, was machen die eigentlich da? Und da muss ich schon fragen, warum tun wir uns nicht zusammen? Warum feiern wir nicht zusammen? Warum gönnen wir uns das Gefühl nicht? Und 5 Leute hätte ich alle in mein Auto gekriegt. Und wir hätten vielleicht in die Nachbargemeinde fahren können. Das ist eine Frage der Organisation. Aber wir haben unsere Gemeinden oft zu Wohlfühlzonen erklärt. Und ich weiß selbst doch, wie schwer das ist, Wohlfühlzonen zu verlassen. Aber der Glaube sucht immer die Herausforderung. Und jetzt ist es an uns, diese Herausforderung anzunehmen, Zeuge zu sein für das, was wir glauben. In der Gemeinde, zu Hause, bei den Kindern, auf der Arbeit, in der Schule, im Freundeskreis. Leben im Schatten habe ich bestimmt 35 Jahre nicht mehr gesungen, 40 wahrscheinlich. Ja, wie modern dieser Text war. Toll, danke für die Liedauswahl, das fand ich sehr schön. Es geht darum, Zeuge zu sein für das, was wir glauben, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Als Religionslehrer an der Realschule durfte ich Klassen aller Altersstufen unterrichten. Und wenn ich die gefragt habe, warum wir Weihnachten feiern, war oft schon Schicht im Schacht, im frommen D-Kreis. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Menschen wissen, was Christsein bedeutet. Und es ist an uns, es ihnen zu sagen, nicht nur an den Hauptamtlichen, an uns allen, Zeuge zu sein für das, was wir glauben. Im Missionsbefehl, den wir ja bei jeder Taufe verlesen, heißt es, geht hin in alle Welt. Das passt nicht so wirklich zu der Einstellung, nicht in den Gottesdienst in den Nachbarort zu fahren. Um genau zu sein, und wenn man es korrekt übersetzen würde, da war Luther sehr schnell und sehr imperativisch, also in Befehlsform unterwegs, geht hin in alle Welt. Um genau zu sein, steht da im Griechischen ein Partizip, das man übersetzt mit, indem ihr hingeht, werden alle Völker zu Jungen. Indem ihr hingeht. Das ist eine Anleitung. Das ist eine Blaupause, das ist ein Plan. Wenn ihr nicht hingeht, bedeutet das im Umkehrschluss, werden die Menschen nichts von mir hören. Indem ihr hingeht, machet ihr zu Jüngern alle Völker. Kein Befehl, sondern eine Erklärung. So geht's, sagt Jesus, indem ihr hingeht, indem ihr neue Wege geht. Viele neue Wege sind wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegangen. Was vorher unvorstellbar war, ist heute selbstverständlich. Eine Frau als Pfarrerin gibt's noch nicht so lange. 50 Jahre, um genau zu sein. Und ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können oder ob Sie es wussten, vor 50 Jahren mussten Frauen, die ordiniert wurden, Helga Trösken war die erste in unserer Landeskirche, ein Zölibat unterschreiben. Sie mussten unterschreiben, sexuell enthaltsam zu leben, wenn sie als Frau Pfarrerin werden wollten. Sie erinnern sich vielleicht, wir schreiben das Jahr 1977 in der evangelischen Kirche, heute selbstverständlich, dass Frauen Pfarrerinnen werden, oder? Die Kirche in Lettland macht gerade einen Rückzieher und hat die Frauenordination wieder abgeschafft. Sie haben Allianz Gebetswoche gefeiert. Vor 150 Jahren, unvorstellbar. Da ist man auseinandergegangen, dann wollte man nichts miteinander zu tun haben, diese staatlich geprägte Kirche und die freien Gemeinden. Heute beten wir und feiern miteinander gemeinsam, Gott sei Dank. Und wenn ich mir die Prognose erlauben darf, das werden wir in Zukunft noch viel häufiger tun. Oder nehmen Sie Kinder beim Abendmahl. Vielleicht noch vor 25 Jahren unvorstellbar. Ich habe das erste Abendmahl als Konfirmand gesehen. Ich stamme aus einer Gemeinde mit reformierten Traditionen. Da musste man die Kirche verlassen, wenn die Großen Abendmahl feierten. Ich habe, nachdem ich konfirmiert war, bei meiner Konfirmation das erste Abendmahl überhaupt erst erlebt und ich habe Jahre gebraucht, um so etwas wie eine Abendmahlsfrömmigkeit zu entwickeln. Dabei muss man Sakramente erleben, man kann sie nicht erklären. Heute sind die Kinder beim Abendmahl dabei. Wie schön. Vor vielen Jahren unvorstellbar. Ökumenische Gottesdienste mit katholischen Geschwistern. Es ist noch nicht so lange her, da sind wir mit Macheten aufeinander losgegangen. Wir haben Kriege geführt über Rechtfrömmigkeit und Rechtgläubigkeit, Katholiken und Protestanten. Wir haben uns gegenseitig verbrannt und die Köpfe eingeschlagen. Heute schütteln wir mit dem Kopf. Gott sei Dank kommen wir nicht mehr auf die Idee. Aber das waren Grenzen, die wir überwunden haben. Manchmal mühsam, manchmal lange. Das, was für uns heute selbstverständlich ist, war es im Laufe der Kirchengeschichte nicht. Das große abendländische Schisma im Jahr 1031, die Trennung der orthodoxen und der römischen Kirche, für heute irgendwie selbstverständlich, dass es beide gibt. Die haben sich entzündet an der Frage, ob der Heilige Geist ausgeschüttet wird nur vom Vater oder vom Vater und vom Sohn. Heute schütteln wir den Kopf darüber, als sei diese Frage wichtig. Für uns gar nicht mehr nachvollziehbar. Aber die Kirchen sind getrennt. Vielleicht sind wir in der Phase, wo wir mit zunehmendem Druck von außen alte Grenzen wieder neu überwinden lernen müssen. Und das geht nur, indem man miteinander spricht, indem man aufeinander zugeht. Grenzen sind wichtig, das weiß ich wohl. Sie definieren uns, sie sichern uns auch. Unsere Ansichten, unsere Art zu leben und auch unser Land. Aber es muss immer ein Dialog an der Grenze möglich sein. Wenn man das nicht tut, macht man die Grenzen zu, stellt Wachposten auf, die manchmal auch einen Schießbefehl haben. Es ist noch nicht so lange her, dass Deutsche auf Deutsche geschossen haben, weil man eine Grenze quer durchs Land zog und man nicht miteinander sprach und sprechen wollte. Nein, Grenzen bedeuten immer, an der Grenze zu stehen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Mit der Erfahrung, dass jene auf der anderen Seite auch ihr Recht haben und vielleicht sogar mehr Recht haben als wir und wir uns austauschen müssen, um voneinander zu lernen und miteinander zu leben. Im günstigsten Fall sogar füreinander da zu sein und Grenzen zu überwinden. Aber es bleibt im Dialog zu bleiben zwischen Konfessionen und Gemeinden, zwischen Alteingesessenen und Neuzugezogenen, zwischen Alten und Jungen. Ich glaube, das ist einer der größten Konflikte, die wir vor uns haben. Zwischen Anhängern der klassischen Kirchenmusik und der modernen Lobpreislieder, zwischen Traditionalisten und Progressiven. Ach, ich könnte noch lange Grenzen aufzählen, die uns alle beschäftigen. Und Ihnen fallen sicher auch noch welche ein. Aber wenn die Grenzen uns als Christen oder als Menschen trennen und wenn sie dazu führen, nichts miteinander zu tun haben zu wollen, dann widersprechen wir der grenzüberschreitenden Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. Wenn man glaubt, man hätte alleine die Weisheit mit Löffeln gelöffelt und die eigene Erkenntnis sei ein Schatz, den es zu horten gilt und nicht zu teilen gilt, dann werden wir Kirche und Gemeinwesen nicht bauen. Und wenn aus unterschiedlichen Meinungen Ausgrenzung und Sektierertum wird und der Satz mit denen nicht durch die Köpfe und die Hallen schallt, dann wird es gar gefährlich. Wohin das führen kann, daran erinnern wir uns heute Nachmittag. Um 14 Uhr findet ein besonderer Gottesdienst im Kino statt. Vor 50 Jahren unvorstellbar. Ein Gottesdienst im Kino. Können die nicht in der Kirche bleiben, sagte jemand zu mir. Sag ich, nee, können wir nicht. Unsere Botschaft muss auch raus. Ein Gottesdienst im Kino zur Erinnerung an den 81. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Es wird in den kommenden Tagen dort auch Podiumsdiskussionen geben. Schindlers Liste wird gezeigt. Vor über 80 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Über 1 Million Menschen wurden dort ermordet, vergast, verbrannt, erschlagen. Unvorstellbar. Und hinter dieser unvorstellbaren Zahl stehen einzelne Menschen, die eine andere Meinung, einen anderen Glauben oder ein anderes Aussehen hatten. Das ist Grenzziehung in Perversion. Und auch Christenmenschen aus unserem Dekanat, aus unseren Dörfern haben die Grenzen damals höher gehalten als die Erfahrung der Liebe Gottes und die Botschaft des Evangeliums. Wir reden oft nicht drüber. Die Kirchenbücher sind voll davon. Wie schnell das gehen kann. Hinter dieser unvorstellbaren Opferzahl stehen Menschen, die man aufgrund eigener Grenzen und Schranken im Denken nicht mehr als Menschen angesehen hat. Und es bleibt im Wesen unfassbar, dass Menschen sich selbst so erniedrigen können, dass sie andere systematisch ausrotten. Es ist nicht unsere Schuld, wir sind zu jung, aber es ist unsere Scham. Die menschliche Scham, dass Menschen das möglich gemacht haben. Und als Menschen können wir immer nur bitten, Gnade uns Gott. Und gleichzeitig erinnert uns die Bibel mit der Erzählung von Petrus daran, dass Gott die Person nicht ansieht. So sagt Petrus in Vers 34, Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Wörtlich übersetzt, finde ich total spannend, steht da, dass Gott unparteiisch ist. Petrus lernt, dass prinzipiell alle Grenzen, die wir in unseren Köpfen ziehen, vor Gott keine Rolle spielen. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Entscheidend ist nicht mehr die Geburt, die Herkunft, die Überzeugung, sondern die persönliche Haltung. Nicht meine Herkunft, sondern mein Glaube. Gott sieht nicht auf dies und das, auf Leisten und Versagen, sondern auf Menschsein des Menschen an sich. Gott erwartet meine Ehrerbietung und meine Demut. Er erwartet keine besonderen politischen Leistungen. Gott sieht nicht auf die Person, aber darauf, ob die Menschen ihm die Ehre geben und dies in ihrem Handeln erkennen lassen. Und Gott die Ehre geben heißt auch, das wissen wir, Christus hat es uns gesagt, auf den Nächsten zu achten. Nicht seine Taten, aber sein Menschsein. Das Menschsein des Menschen ist heilig, weil er Gottes Ebenbild ist. Das ist unser Antrieb, ob in der Diakonie, im Kindergarten und zu Hause. Das gilt für Christen im öffentlichen Raum. Eine christliche Überparteilichkeit schließt erstmal eine Ausschließeritis aus. Mit denen reden wir nicht, ist ein Satz, der spätestens seit dieser Geschichte in der Apostelgeschichte keine christliche Haltung mehr widerspiegelt. Petrus verlässt seinen Standort und damit auch seinen Standpunkt, zumindest auf Zeit lässt er sich ein. Er bewegt sich auf die anderen zu und kommt ihnen entgegen. Er verliert nicht seine persönlichen Überzeugungen, im Gegenteil, er vertritt sie. Das ist doch auch Dialog. Und so entsteht persönliche Begegnung. Miteinander reden ist der Schlüssel zum Erfolg. Schranken fallen nicht im stillen Kämmerlein zu Hause, sondern im persönlichen Begegnen und Einladen. Dann wächst die Bereitschaft, sich selbst und den eigenen Standpunkt zu verändern. Und darin ist uns Petrus zum christlichen Vorbild und Wegweiser geworden. Ich lasse mich einladen und ich lade ein. Ich mache mich auf den Weg und suche die persönliche Begegnung. Ich bin nicht naiv, liebe Gemeinde. Ich weiß auch, dass das nicht immer gut geht. Manchmal verhärten sich Grenzen im Gespräch auch. Und dann stellt man fest, es geht nicht miteinander. Sie kennen die Geschichte von Abraham und Lot, Familie noch sogar, Onkel und Neffe. Es geht nicht miteinander. Dann geht der eine da lang und der andere da lang. Sie begegnen sich immer wieder. Sie bleiben miteinander verbunden. Sie wissen um ihre Verbindung, aber auch um ihre Unterschiede. Unparteiisch sein heißt nicht, alles und jedes gut zu heißen. Manchmal muss man klare Grenzen ziehen. Wenn der Hauptmann Cornelius Petrus mit irgendwelchen abstrusen Ideen und Forderungen gekommen wäre, hätte Petrus sicher auch anders über ihn geurteilt. Aber er ist hingegangen, er musste sich's erst anhören. Hätte er sich aber gar nicht erst auf diese Begegnung eingelassen, hätte er sich selbst um eine der wichtigsten und schönsten Erkenntnisse seines Lebens gebracht, nämlich, dass die Botschaft von Epiphanias heute, von diesem Sonntag, lautet: Die Liebe Gottes ist grenzenlos. Die Schranken fallen und das Evangelium schaut nicht auf die Person, sondern schaut auf das Herz. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie in solchen Grenzsituationen sich trauen, Ihre Wohlfühlzonen zu verlassen. Mit der Gewissheit, dass die Liebe Gottes grenzenlos ist. Wir aufgerufen sind, hinzugehen, miteinander zu reden, zu hören, neugierig zu sein, aufeinander. Einladend zu sein, ein Interesse zu haben für die Menschen, die mit uns unterwegs sind, hüben wie drüben. Breitscheid, Medenbach, Oberrosbach, Unterrosbach, Oberscheld, Niederscheld, egal. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Du machst alles neu.
Schöne Zeit, die
Vielen Dank für das neue Lied. Hat doch geklappt. Wir wollen miteinander Fürbitte halten. Ich darf Sie bitten, dort, wo es möglich ist, sich dazu zu erheben. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du hast uns heute erinnert an deine grenzenlose Liebe, an deinen weiten Blick für Menschen, Wege und Möglichkeiten. Und wir kommen zu dir mit allem, was uns bewegt, laut und leise, klar und unsicher. Wir bitten dich für deine Kirche weltweit. Bewahre sie davor, sich einzuigeln in Gewohnheiten und Sicherheiten. Schenke ihr Mut zur Weite, Klarheit in der Veränderung und einen Geist, der verbindet statt trennt. Lass deine Kirche dort lebendig sein, wo Menschen einander begegnen und deinem Evangelium Gestalt gewinnt. Wir bitten dich für unsere Gesellschaft, für das Miteinander, das Miteinander von Kulturen, Religionen und Lebensentwürfen. Bewahre uns vor Ausgrenzung, Überheblichkeit und Angst. Stärke alle, die Brücken bauen, die Gespräche suchen und dem Hass mit Menschlichkeit widersprechen. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen in Politik, in Verwaltung, Bildung und sozialen Berufen. Schenke ihnen Weisheit, Geduld und den Mut, auch unbequeme Entscheidungen im Blick auf das Gemeinwohl zu treffen. Und ich bitte dich für diese Kirchengemeinde hier in Breitscheid und Medenbach und für die Gemeindeversammlung im Anschluss an diesen Gottesdienst. Du kennst die Sorgen, die Hoffnungen und auch die Spannungen, die unsere Herzen füllen. Manches ist uns lieb und vertraut geworden, manches schmerzt, manches macht uns Angst. Schenke uns deinen Geist, ein hörendes Herz und den Blick für den Nächsten. Lass uns unterscheiden zwischen dem, was uns trägt und dem, was uns bindet. Bewahre uns davor, Gebäude wichtiger zu nehmen als Menschen und erinnere uns daran, dass du nicht in Mauern wohnst, sondern mitten unter uns. Wir bitten dich für alle, die sich mit ganzer Kraft in dieser Gemeinde einbringen, für Ehrenamtliche, für Mitarbeitende und Verantwortliche. Gib ihnen Kraft, Ausdauer und Freude an dem, was sie tun. Wir bitten dich für die Menschen, die heute mit besonderen Sorgen hier sind, für Kranke, für Einsame, für Trauernde und Erschöpfte. Sei ihnen nah mit deinem Trost. Stelle ihnen Menschen an die Seite, die sie begleiten, und mache uns dazu bereit. Und schließlich bitten wir für alle, die verzagten Herzen sind, lass sie lernen, wie Petrus, Grenzen zu hinterfragen, Wege zu wagen und darauf zu vertrauen, dass dein Geist uns führt und leitet und du Weg aller Wege hast und bist. Denn du machst alles neu. Dir vertrauen wir uns an, heute und an allen Tagen. Amen. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Wir werden das Vaterunser heute mit der Band gemeinsam singen. Die Melodie werden Sie schnell erkennen und gut mitsingen können. Bevor wir uns unter den Segen Gottes stellen, darf ich im Namen des Kirchenvorstands Sie alle ganz herzlich einladen zur anschließenden Gemeindeversammlung. Mag jemand vom Kirchenvorstand noch mehr dazu sagen?
Ich sag mal ein paar Worte.
Danke.
Vielen Dank. Abendessen nach der Gemeindeversammlung. Ich würde nur gleich aufgrund technischer Vorbereitung noch mal 5 Minuten Pause gerne einlegen. Ich denke, es ist deine Sinne, oder? Ja. Genau, dann wird man noch ein bisschen switchen können für die Präsentation. Zur Predigt, vielen, vielen Dank. Das war eine wundervolle Predigt. Und ich finde, es ist bei mir so angekommen, wie es hätte nicht besser ankommen können. Ich war heute Morgen, ich muss zugeben, ich oute mich jetzt auch einfach mal, ich war tierisch unorganisiert. Meine Mutter sagt immer zu mir, ich soll mir meine Sachen mal aufschreiben, weil ich sonst nicht hinbekomme. Mama, ja, du hast recht, ich sollte das anfangen. Und zu dem Thema Zusammenhalt und Gemeinschaft und warum feiern wir nicht, also hier hat alles so gut funktioniert, weil Breitscheid sehr viel übernommen hat, spontan, jeder war in Bewegung, Sinn hat telefoniert und Dinge organisiert. Dafür möchte ich ganz herzlich danken, dass ich so viel Unterstützung heute Morgen bekommen habe und auch nachher von Ellen und Jan, die sich bereit erklärt haben, noch ein bisschen mit aufzuräumen und mir da viel Last und Arbeit abnehmen. Vielen Dank, das wollte ich noch sagen. Und dann würde ich mich freuen, wenn dann möglichst viele zur Gemeindeversammlung bleiben. Das sind Themen, die uns alle betreffen, die uns angehen. Wir sind Gemeinschaft, wir sind Brüder und Geschwister im Glauben. Und genau.
Kurze Verständnisfrage, bleiben wir hier, gehen wir rüber, was ist der Plan?
Wir bleiben erstmal hier und zum Essen gehen wir rüber.
Dann hören wir das Segenslied. Und so geht's in diesen Tag unter dem Segen Gottes. Ich darf Sie bitten, sich dazu zu erheben. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Thank you.